Liebe Zuhörer, der Anteil der Feuerbestattungen in Deutschland lag im Jahr 2021 bei sage und schreibe 77%. Das heißt, immer mehr Menschen greifen auf die Feuerbestattung zurück und das wirft nicht zuletzt für uns Christen mehrere Fragen auf. Worauf ist dieser Trend zurückzuführen? Darf ich mich als Christ eigentlich einäschern lassen? Hat die Feuerbestattung Auswirkungen auf die leibliche Auferstehung? Was sagt die Bibel eigentlich dazu? Und wie gehe ich als Pastor mit dem Wunsch um, dass sich jemand einäschern lassen möchte? All diese und weitere Fragen bespreche ich heute mit Helge Stadelmann. Er ist Professor für praktische Theologie und Pastor mit langjähriger Erfahrung. Ich verspreche Ihnen viele neue und hilfreiche Einsichten. Seien Sie gespannt. Herr Stadelmann, wir haben die Zahlen eben in der Einleitung gehört. Was glauben Sie, woher dieser Anstieg kommt? Oder vielleicht auch anders gefragt, aus welchen Gründen greifen immer mehr Menschen auf die Feuerbestattung zurück?
2021 77%, in der Tat, das ist eine hohe Zahl, vor allem wenn man es im Vergleich sieht mit der Entwicklung der letzten Jahrzehnte. 1980 waren es nur 18%. Also es nimmt immer mehr zu. Bei uns, in anderen Ländern Europas auch, in England ist das längst schon die vorherrschende Weise der Bestattung. Und es gibt sicher viele Gründe dafür. Ich fange zunächst mal bei dem äußeren Rahmen an. Städte wachsen heute. Wir sind ja immer noch in einer Zeit des Bevölkerungswachstums global. Und bei uns, wo dieses Wachstum nicht so erheblich ist, wachsen immerhin die Städte. Es kommt zur Urbanisierung. Damit wird Bauland teurer und die Erweiterung von Friedhöfen wird damit für die Kommunen auch teurer. Und von daher, ich spreche mal als einer, der selber auch in einem Stadtparlament mitzuarbeiten hat, dann kommen die Diskussionen auf, will man jetzt den Friedhof wieder erweitern? Hier muss man bedenken, für zwei Gräber braucht man bei der Erdbestattung jeweils 2,50 Meter Länge, 60 Zentimeter Breite, einen Weg dazwischen. Auf diese Fläche von zwei Gräbern könnte man 12 Urnengräber machen. Wenn man da so einen Bestattungskreis macht mit 3 Meter Durchmesser, dann passen dort 12 Urnengrabstätten hin. Und jemand, der da nur wirtschaftlich denkt, denkt dann, oh, da können wir sparen. Die Frage ist natürlich, ist Bauland wichtiger als der Platz für die Verstorbenen? Wir müssen da schon aufpassen, dass uns das Materielle nicht mehr beschäftigt als die Würde des Menschen, auf die wir noch zu sprechen kommen. Natürlich überlegt sich die Kommune, ob sie die Liegedauer verkürzen kann. Aber wenn man denkt, in Städten ist es manchmal schon nur 20 bis 25 Jahre und dann wird das Grab schon wieder neu belegt. Da hat mancher seinen Angehörigen oder gerade wenn Eltern ein Kind verloren haben, nach relativ kurzer Zeit nicht mehr als Grabstätte, wo man des Verstorbenen gedenken kann. Insofern kann man das auch nicht unendlich verkürzen mit der Liegedauer und damit Platz sparen. Also das ist das eine, die Kommunen. Aber dann ist natürlich ein großer Faktor auch die Hinterbliebenen. Und auch dort die Materialisierung des ganzen Bestattungswesens. Man möchte oft Kosten sparen. Eine Kremation und Urnenbestattung braucht weniger Fläche, braucht weniger Grabstein, braucht später weniger Pflege. Wenn jemand die Urne vielleicht sogar in einem anonymen Grab unter einer Rasenfläche versenken lässt, ohne dass da obendrauf ein Kreuz oder sonst etwas steht, dann sind auch die weiteren Gebühren für die Liegedauer nicht hoch und man spart Kosten. Man möchte auch seitens derer, die sterben, wenn diese Haltung erstmal da ist, auch niemanden zur Last fallen. Und dann denken sich manche älteren Leute auch, naja, sollen unsere Kinder wirklich das Grab für die nächsten Jahrzehnte pflegen müssen? Lasse ich mich verbrennen, dann haben sie da weniger Arbeit damit. Dann ist natürlich noch der Faktor der Kinderlosen. Das hat zugenommen. Wir haben seit Jahrzehnten viel zu wenige Geburten. Und das heißt, die Zahl der auch Paare, die keine Kinder haben, nimmt zu. Und da stellt sich natürlich dann ernsthaft die Frage, wenn wir gestorben sind, wer sollte unser Grab pflegen? Und dann kommt die Frage nach der Bestattung auf. Also es gibt hier Aspekte, wo man beim Nachdenken schon merkt, ist das so richtig, wie die Entwicklung läuft? Und es gibt andere Dinge, wo man sagt, oh, darüber müssen wir nachdenken. Da ist offenbar auch eine gewisse Plausibilität. Also wollen wir uns diesem Thema widmen.
Ja, bevor wir zu einer Bewertung dessen kommen, was sie gerade geschildert hat, würde ich mit Ihnen noch gerne einen Blick in die Geschichte, in die Vergangenheit werfen. Wo hat die Feuerbestattung eigentlich ihren Ausgangspunkt genommen? Wo kommt die her?
Nun, traditionell gibt es die Feuerbestattung in manchen nicht-christlichen Kulturen. Ich nenne nur mal Indien und dann auch in der Umwelt der Bibel. Bei den Kanaanitern hatte man sogar die schwierige Geschichte, dass man gelegentlich seine Kinder durchs Feuer gehen ließ, also sie dem Moloch geopfert hat, um ein besonders ernsthaftes Opfer zu bringen, also die Verbrennung von geopferten Kindern. Das ist etwas, was sehr kritisch angesprochen wird im Alten Testament. Interessant auch die griechisch-römische Umwelt des Neuen Testaments kennt die Leichenverbrennung. In Rom zum Beispiel durfte man innerhalb der Stadtmauern niemanden bestatten. Das hat zur Verbrennung als Regelfall geführt in der heidnischen Umgebung. Aber die Christen haben das nicht so mitgemacht. Und da gibt's dann außerhalb des unmittelbaren Stadtgebiets die berühmten Katakomben der Christen. Das sind mehr als 100 Kilometer Katakomben, die da im Laufe der frühchristlichen Zeit gegraben wurden, mit Riesenaufwand unten in die Felsen. Und dort hat man seine Toten dann in Seitennischen beerdigt, weil man sie nicht verbrennen wollte. Mehr als 50 solcher christlicher Katakomben sind da in Rom bekannt. Viele Touristen besuchen die dann auch. Jetzt die Verbrennung und Kremation, wie man sie heute kennt, die hat dann vor allem im 19. Jahrhundert ihren Anfang. Und zwar, das muss man doch sagen, war es da die Propagierung der Kremation durch christentumskritische, aufgeklärte Kreise. Da gibt's Zitate, ich habe die gerade im Blick jetzt auf unseren heutigen Podcast nochmal gelesen, wo zum Teil geäußert wurde von Seiten der Freimaurer, man würde doch unbedingt die Kremation von Verstorbenen befürworten, dann hätten die Priester nicht mehr Einfluss darauf, dass sie Leute beerdigen können und die Leute in der Kirche bleiben, weil sie kirchlich bestattet werden wollen.
Das heißt, die Kremation hat von Anfang an ein antichristliches
Moment. Im 19. Jahrhundert war das eindeutig die Akzentuierung und das war auch eine ganz schwierige Sache. Es gab auch Leute, die das nicht nur antikirchlich, sondern auch antichristlich zugespitzt haben. Im Sinne, wenn wir den Toten verbrennen, dann gibt's kein ewiges Leben mehr, dann ist alles aus. Und dann bin ich sicher, ich muss mich da im Jenseits nicht verantworten. Das ist eine falsche Vorstellung, aber mit dieser Speerspitze des Antichristlichen hat das im 19. Jahrhundert begonnen und von daher dann auch der Grund, warum Christen da Bauchschmerzen hatten an dieser Stelle.
Bevor wir uns gleich der Frage zuwenden, wie die Feuerbestattung eben aus biblischer Sicht einzuordnen ist, möchte ich Sie noch fragen, ob es auch Einwände aus rein rationaler Perspektive gegen die Einäscherung gegeben hat oder gibt.
Ich denke, da gibt es schon Gründe, über die man nachdenken muss. Gerade heute, man redet bei jedem Anlass heute über Umweltaspekte und das spielt durchaus eine Rolle. Also ich spreche jetzt von dem CO2-Ausstoß, der ist ein großes Thema bei Autos und ich weiß nicht was. Und der müsste eigentlich bei dem Thema Kremation auch mitbedacht werden, pro Leichnam. Braucht man etwa 30 Kubikmeter Gas. Die Brenndauer einer Leiche ist 60 bis 90 Minuten bei 800 bis 1000 Grad Celsius. Also wenn das 1,5 Stunden mit dieser Intensität durch Gas brennt, dann geht da einiges in die Luft an Kohlendioxid. Das ist mit zu bedenken. Jetzt haben manche Leute auch aus medizinischen Gründen, manche auch aus kosmetischen Gründen irgendwelche Silikonelemente im Körper. Dann hat man nicht nur mit Kohlendioxid zu tun, sondern bei dieser Verbrennung entsteht dann auch Dioxin, was sehr giftig ist. Also diese Dinge sollte man mit bedenken und bei einer normalen Erdbestattung hat man im Blick auf Umwelt überhaupt keine Probleme. Vielleicht dann das andere, aber neben dem Umweltaspekt ist dann auch zu thematisieren rational die Ökonomisierung des Sterbens und des Todes. Also ich sehe das durchaus kritisch. Da ist doch auch der Trend zum Billigbegräbnis. Und da darf man durchaus mal ein Fragezeichen hinstellen. Das betrifft dann eben nicht nur die Kremation, die mit, wie ich vorhin sagte, mit der Liegefläche und so weiter billiger ist. Man sieht es ja auch bei den anderen Dingen, Nachfeier. Wenn man Zeitungsinserate liest, nach der Beisetzung gehen wir still auseinander, Klammer auf, und sparen dabei die Kosten auch nur für ein Kaffeetrinken hinterher. Also es wird gespart, wo man kann, an einer Stelle, wo das Leben eines Menschen zu Ende ist, den es zu würdigen gilt. Und ich denke, darüber muss man mal nachdenken. Das wirft ja die Frage auf, wie gehen wir mit den Toten um? Wenn sich gesellschaftlich hier im Blick auf die Toten etwas ändert, die lassen wir verbrennen, dann ist das billiger. Dann könnte das nach und nach sich auch auf den Umgang mit den Lebenden auswirken. Und man hat ja längst die Debatten über Euthanasie, ob man, wenn jemand allzu alt wird und leidet, es nicht ermöglichen soll, dass man assistierten Freitod wählt und unterstützt. In Belgien, in den Niederlanden ist das längst ein großes Thema. Und wenn dann erst der Druck kommt, ich will niemand zur Last fallen, dann gilt das irgendwann nicht nur, wenn ich gestorben bin, will ich niemandem zur Last fallen. Ich lasse mich einäschern, damit sich mein Nachkommen nicht um mein Grab kümmern müssen, sondern vielleicht auch, ich will niemandem zur Last fallen, wenn ich hochbetagt bin und nichts mehr leisten kann und die Leute nur noch zahlen müssen für die Pflege und Zeit investieren. Also hier wird man aufpassen müssen, dass diese Haltung nicht die Rolle spielt. Genauso eben wie vorhin bei der anderen Frage, man aufpassen muss, dass diese antichristliche Speerspitze da keine Rolle spielt.
Vielen Dank. Wie haben sich eigentlich die beiden Großkirchen in Deutschland zu diesem Thema positioniert?
Das lässt sich relativ knapp sagen. Also im 19. Jahrhundert war klar bei beiden Großkirchen die Ablehnung der Kremation und der Kremationsbewegung, weil sie eben eine bewusst antikirchliche und antichristliche Ideologie vertreten hat. Und da haben die Kirchen natürlich gesagt, nein. In den 1920er Jahren war es dann so, dass die evangelische Kirche begonnen hat, ihren Pfarrern zu erlauben, wenn es der Verstorbene oder die Angehörigen gewünscht hatten, eingeäschert zu werden, dass der Pfarrer bei dieser Beisetzung mitwirken kann in einer Trauerfeier. Und die katholische Kirche hat diese Änderung dann Mitte der 1960er Jahre vollzogen. Da war damals dann das Zweite Vatikanische Konzil. Und die katholische Kirche hat dann auch die Beteiligung von Priestern an Urnenbeisetzungen erlaubt, wenn, das war der Bedingungssatz, wenn da keine antichristlichen und antikirchlichen Motivationen dahinter stecken. Also wenn sich jemand einäschern lassen will, um dem ewigen Leben zu entgehen, oder man will es tun, um der Kirche im Grunde etwas nicht traditionell Christliches entgegenzusetzen, dann konnten Priester nicht teilnehmen.
Lassen Sie uns jetzt direkt in die Bibel schauen. Was für Erwägungen kann man im Lichte der Bibel erkennen und was kann man an Orientierung zum Umgang mit der Feuerbestattung aus der Bibel ableiten?
Es klang ja jetzt schon manches Nachdenklicher an im Blick auf die Feuerbestattung. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, in der Bibel gibt es kein Gebot, das bestimmte Bestattungsformen gebietet oder ausdrücklich die Feuerbestattung verbietet. Also das ist zunächst mal etwas, was man feststellen muss, weil das dann für das Gewissen von Christen auch mit zu bedenken ist. Es gibt in der Bibel auch keine Beispiele für Bestattungsfeiern, etwa im Tempel oder in der Synagoge, was man auch nachvollziehen kann, denn die Vorschriften für rituelle Reinheit der Priester, die dann die Pharisäer in der Synagoge auch übernommen hatten, haben Kontakt mit Toten ausgeschlossen. Von daher waren die Bestattungen immer eine Sache im familiär-privaten Bereich. Bestattung hat etwas mit der letzten Liebespflicht der Angehörigen zu tun. Und da hat man zu biblischen Zeiten also immer darauf geachtet, eine zeitnahe Bestattung in Höhlen oder Gräbern vorzunehmen, zeitnah auch wegen des warmen Klimas dort im Vorderen Orient. Es gibt eine Stelle bei Jakob, der sagt das im Blick auf seinen Sohn Josef, dass er sich wünscht, dass sein Sohn Josef ihm dann in Ägypten die Augen zuschließt. Also auch das ist eine Sache, wo die Bibel erwähnt, dass als Zeichen der Liebe auch dem Toten die Augen geschlossen wurden. Man hat den Leichnam gewaschen. Apostelgeschichte 9,37 spricht darüber. Man hat, das sehen wir bei der Bestattung von Jesus, den Leichnam gesalbt und in Tücher gewickelt. Man hat den Leichnam in Erd- oder in Felsengräbern beerdigt. Also bei Abraham, 1. Mose 23, oder dann auch in den Evangelien liest man davon, dass so beerdigt wurde. Man denkt auch nur an Lazarus, Johannes Evangelium. Also das wird geschildert. Es sind keine Gebote, aber man sieht, was die Bibel als normal und selbstverständlich erachtet. Und da geht im Grunde die Linie durch. Und es ist klar, nicht begraben zu werden, das war eine ganz schlimme Vorstellung. Also in Psalm 79, Vers 2 und 3, da wird deutlich diese Vorstellung, was ist, wenn ich im Zusammenhang mit Angriffen der Feinde, der Heiden, umkomme und ich werde nicht bestattet und zum Fraß für Tiere und so weiter. Herr, bewahre davor. Also Bestattung war schon etwas, was wichtig ist, auch in biblischer Sicht. Das Thema der Feuerbestattung spricht die Bibel direkt nirgends an. Sie spricht aber durchaus mehrmals negativ über das Verbrennen von Toten. Und zwar zum einen als Verschärfung der Todesstrafe. Ich zitiere mal aus dem 3. Buch Mose, Kapitel 20, Vers 14. Wenn jemand eine Frau nimmt und ihre Mutter dazu, der hat eine Schandtat begangen. Man soll ihn mit Feuer verbrennen und die beiden Frauen auch, damit keine Schandtat unter euch sei. Also es gab ja in Extremfällen im alttestamentlichen Gesetz die Todesstrafe und bei einigen Vergehen kam dazu, dass der mit der Todesstrafe bestrafte Mensch auch noch verbrannt wurde. Das sieht man auch etwa bei der Eroberung von Jericho, Achan, der hier das ganze Volk gefährdet beim Einzug ins verheißene Land. Er wird gesteinigt und dann verbrannt. Josua 7, Vers 25. Es gibt andere Stellen, ganz wenige, die Verbrennen von Leichen als einen verwerflichen heidnischen Brauch zeigen. Etwa im Propheten Amos, Kapitel 2, Vers 1, so spricht der Herr, um 3, ja um 4 Frevel willen, derer von Moab will ich sie nicht schonen, weil sie die Gebeine des Königs von Edom verbrannt haben zu Asche. Also sieht man, das ist negativ konnotiert und ist etwas, was Gott nicht mag. Man kann das aber jetzt nicht nur an diesen wenigen Bibelstellen, die überhaupt einmal Feuer im Blick mit im Zusammenhang mit Toten und Bestattung erwähnen, festmachen, sondern man muss hier auch etwas theologisch bedenken. Ich denke, man muss hier auch einmal die ganze Sache mit der Gottesebenbildlichkeit des Menschen mit in den Blick nehmen, womit christlich gesehen die Würde des Menschen begründet ist. Der Mensch ist im Bild Gottes geschaffen. Einerseits hat er diesen irdenen Teil von Erde genommen. Gott hat seinen Geist eingehaucht. Und später, 1. Mose 3, als der Mensch sterblich geworden ist, heißt es in Vers 19, von Erde bist du genommen, zu Erde sollst du werden. Und es zeigt sich jetzt, das wird wenige Kapitel später im ersten Buch Mose deutlich, nämlich beim Bund Gottes mit Noah, wo Gott mit der Menschheit neu beginnt. Da wird diese Sache mit der Gottesebenbildlichkeit wieder aufgegriffen. Und es wird klar gemacht, dass wegen der Gottesebenbildlichkeit des Menschen man sich nicht am lebenden Menschen vergreifen soll. Also da wird deutlich, wir dürfen keinen Menschen ermorden, denn er ist im Bild Gottes geschaffen. Die Gottesebenbildlichkeit schützt den Menschen und die Unversehrtheit des Menschen. Die Frage stellt sich, was bedeutet die Gottesebenbildlichkeit und Würde des Menschen dann für den Umgang mit dem verstorbenen Menschen? Die Bibel hat da nicht so einen klaren Vers wie 1. Mose 9, Vers 6 im Blick auf Mord am lebenden Menschen. Aber ich sage es auch mal ganz persönlich, ich hätte hier eine Hemmung. Wenn es da um Menschen geht, die ich zu beerdigen habe, um Menschen geht, die meine Angehörigen sind, ob es dieser Würde und dem Ehren etwa von Vater und Mutter entspricht, dass ich ihren Körper zerstören lasse durch 30 Kubikmeter Gas. Wie gehe ich mit dem Leichnam um? Also das ist für mich eine Sache. Ich denke, hier ist nicht ein klares Verbot. Hier spreche ich nicht von Sünde. Und trotzdem hätte ich hier eine Hemmung, weil es der Würde des Menschen und meinem Glauben im Blick auf das, wozu Gott den Menschen geschaffen hat, besser entspricht, dass wir den Menschen in die Erde geben und er wird wieder zur Erde und wir überlassen das Gott.
Was ist aber, wenn ein Christ sich jetzt hat verbrennen und damit auf diese Art und Weise bestatten lassen? Hat die Art der Bestattung, und ich glaube, das ist eine Angst, die bei vielen mitschwingt, eine Auswirkung auf die Auferstehungshoffnung und die dann neue Leiblichkeit?
Also da würde ich mit klar Nein antworten. Man hätte Grund, sich Sorge zu machen, wenn wir hier ein klares Gebot Gottes übertreten. Das ist nicht der Fall. Es kann etwas sein, was sicher vielleicht mal vor Gottes Thron zur Sprache kommen wird. Wie bist du mit dir, mit deinem Körper oder mit dem deiner Eltern oder sonst jemandem umgegangen? Aber mit der Errettung oder mit dem, dass ich den Auferstehungsleib unversehrt bekomme, hat das nichts zu tun. Da würde man ja im Grunde den Gedanken aufgreifen, den mal die Freimaurer und Aufklärer im 19. Jahrhundert hatten. Das ist nicht. Wir werden nicht gerettet, weil wir alles richtig gemacht haben im Leben. Wir werden gerettet aufgrund der Gnade durch den Glauben um Jesu willen. Und das andere ist, diesem Leib, den Gott schützt, den er auch unversehrt haben möchte, deswegen ja die Gebote, dass wir nicht töten sollen, ja, einen Menschen ehren sollen. Da kann es ja auch passieren, mein Vater hatte durch eine Bombe beide Beine ab. Muss er sich Sorgen machen, im Himmel einmal im Rollstuhl fahren zu müssen? Nein, er wird einmal als Gotteskind dort unversehrt ankommen. Ich las übrigens jetzt gerade eine Geschichte über die frühen Auswanderer nach Amerika, oft Christen, die die Überfahrt nicht überlebt haben. Da stirbt ein Kind, wird ins Wasser geworfen. Zwei Tage später, als man einen Haifisch fängt, merkt man, oh, der hatte das Kind gefressen. Müsste so ein Mensch Sorge haben, nicht unversehrt im Himmel anzukommen? Nein, das wird nicht der Fall sein. Also weder, wenn es um Verwesung geht, Erdbestattung, noch wenn es um Verbrennung geht, Kremation, sind die physischen Restelemente des Menschen entscheidend.
Lassen Sie uns zuletzt noch mal einen Blick in die Praxis werfen. Was würden Sie einem Pastor raten, wie er in der Praxis mit dieser schwierigen Frage umgehen soll? Also mal ein Beispiel, mal angenommen, ein Pastor sieht die Feuerbestattung mit Bedenken, rät im Trauergespräch auch davon ab, aber der Verstorbene hat diesbezüglich entweder längst verfügt, weil er das selber möchte, oder die Hinterbliebenen wollen unbedingt die Feuerbestattung. Wie geht man damit um und was lässt sich zur Gestaltung dieses Trauergottesdienstes auch sagen?
Also das eine, das wurde gerade schon der Frage im Grunde anklingen gelassen, ich würde abraten. Ich würde die Punkte, die wir genannt haben, nennen, würde vor allem darüber sprechen, ob hier vielleicht ökonomische Dinge zu hoch angesetzt sind oder es andere Aspekte gibt, über die man einfach mal reden muss. Aber in so einer Trauersituation, wenn jemand verfügt hat über die Sache oder wenn Kinder entschlossen sind, mein erster Fall war jemand, der noch nicht mal zu meiner Gemeinde gehörte, zu keiner Kirche gehörte, Verwandte gehörten zu meiner Gemeinde und seine Frau hatte sich das Leben genommen. Der Mann war völlig aufgelöst, mitten im Leben, ohne Frau mit seinen kleinen Kindern dazustehen und hatte verfügt, sie zu beerdigen. Ja, soll ich mitten in der Situation jetzt lange Diskussionen führen? War mir ein Anlass, über die Sache dann in den Folgemonaten und Jahren mehr nachzudenken. Also ist die Sache im Grunde entschieden, dann sehe ich auch die Möglichkeit, eben dann die Trauerfeier zu gestalten. Dabei ist vielleicht für manchen wichtig, der das noch nie gemacht hat, zu wissen, dass der Pastor mit der Kremation selbst nichts zu tun hat. Da muss keine Aussegnung im Krematorium sein. Da muss man nicht dem Sarg auf dem Weg ins Feuer den letzten Segen geben. Da bin ich gar nicht dabei. Wie auch die Angehörigen in der Regel nicht dabei sind. Sondern wir sind ganz normal im Gottesdienstraum in der Friedhofskapelle. Und da ist die Trauergemeinde und nur vorne, wo sonst der Sarg steht, steht die Urne. Und ich denke, es ist dann auch nicht der Platz, in diesem Gottesdienst das Thema zu erörtern und jetzt in seiner Predigt darüber Abhandlung zu halten. Darüber muss man an anderer Stelle in der Gemeinde mal sprechen. Sondern ich würde wirklich zum Trost für die Hinterbliebenen sprechen. Ich würde im Blick auf die Gemeinde sprechen. Ich würde, weil mir die Menschenwürde, erst recht die Würde auch des Gotteskindes so wichtig ist, würde ich das Leben des Verstorbenen noch einmal würdigen. Also all diese Dinge, die ich sonst bei einer Beerdigung auch tue. Und dann muss man sehen, wenn man dann hinausgeht, den Hinterbliebenen den Segen Gottes zugesprochen hat, dann wird die Person von dem Beerdigungsinstitut die Urne in die Hand nehmen, statt dass der Sarg vorneweg geschoben wird und damit vorneweg gehen. Man hat dieses zylinderförmige Loch, wo die Urne hinabgelassen wird. Und ich würde dann auch am Grab die Trauerfeier so beschließen, wie ich das sonst auch tue, mit Schriftlesung und Gebet und Zuspruch und am Ende mit einem Segen für die Trauergäste. Also so würde ich damit umgehen. Diskutieren, es thematisieren, das sollte man auch sonst mal in der Gemeinde und dann aber auch die Gewissensentscheidung fällen. Es gibt bekannte Gottesmänner, ich denke an John Stott, die sich haben kremieren lassen. Er war Junggeselle. Ich kenne seine Motive sonst nicht. Aber als ich den Gedanken hörte, ich habe ihn sehr geschätzt und verehrt, musste ich erst dreimal schlucken und mir sagen, ich würde es nicht tun. Aber ich freue mich drauf, meinen Bruder im Himmel zu sehen. Und ich glaube, mit dieser Ernsthaftigkeit, aber auch mit diesem Stück Freiheit sollten wir damit umgehen und Gott ehren, der den Menschen mit einer Würde geschaffen hat, die auch beim Sterben gilt.
Herr Stadelmann, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses sehr interessante Gespräch. Ich danke Ihnen für diese klaren und hilfreichen Ausführungen zu diesem aktuellen Thema. Ich wünsche Ihnen und auch Ihnen als unseren Zuhörern gottesreichen Segen. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FTH-Podcast.